mich. Ja, und damit begrüße ich Sie dann einmal zu unserer Podcast-Folge. Hallo, Herr Neubauer.
Hallo, Frau Maus. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und hallo auch an alle unsere Zuhörer. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Ja, Herr Neubauer, ich freue mich sehr. Sie haben eine Krimireihe geschrieben. Die Südtirol-Krimi. Mittlerweile auch schon sehr bekannt. Und wir haben den finalen Band hier.
Das stimmt.
Freue mich sehr.
Zwölfte Band.
Zwölfter Band.
Das die Reihe auch beendet.
Genau. Finale Curioso. Ich halte es einmal eben in die Kamera für alle, die das Ganze auch auf Instagram dann sehen werden. Ja.
Ach, da kann ich meine Instagram-Follower mal.
Genau, winken Sie einmal.
Ich wusste gar nicht, dass die mich auch sehen können.
Ja,
jetzt
natürlich.
Jetzt können sie mich hören und sehen.
Hören und sehen, genau. Ja. Ja, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Ich habe auf Ihrer Internetseite mich natürlich auch einmal über Sie schlau gemacht. Sie
sehr
haben
gut.
Auch eine eigene Homepage, ja. Ja. Ich bereite mich vor für diese Aufnahme, der Wahnsinn. Ja. Ja, Sie waren vor Ihrer Pensionierung beim Amtsgericht tätig, richtig? So wie 36 Jahre im Justizministerium steht dort.
Ja.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie ein Krimi-Autor geworden sind?
Also in der Tat bin ich beruflich ein Justizgewächs, habe mich da auch relativ wohl gefühlt, bin jetzt aber seit einigen Jahren schon pensioniert und genieße diese Zeit sehr. Und wie kommt man zum Schreiben? Durch die Lust am Schreiben, durch die Lust am Geschichten erzählen. Das wächst in einem oder ist immer schon da. Also wie soll ich es beschreiben? Ich habe schon als Schüler gerne geschrieben. Und ich weiß noch, dass in der Grundschule schon meine Erlebnisgeschichte mit meinem Wellensittich bei meiner Grundschullehrerin reines Entzücken hervorgerufen hat. Da habe ich aber nicht dran gedacht, dass ich mal irgendwann selber schreibe. Es liegt mir vielleicht, ich mach's mir auch Spaß, Dinge zu beschreiben, die ich sehe, die ich erlebe. Ja, und dann in der Schule habe ich als Schülerzeitungsredakteur so den ein oder anderen Artikel rausgehauen, der dann durchaus auch heiß diskutiert wurde.
Oha, okay.
Ja, nicht nur in der Schülerschaft, sondern auch außerhalb. Einfach nur aus Spaß an der Freude am Schreiben. Als ich dann im Beruf stand, gab es bei uns in der Justiz jahrelang eine Mitarbeiterzeitung. Und für die habe ich auch geschrieben. Das hat mir einfach Spaß gemacht, insbesondere Reportagen. Also ich habe mal einen ganzen Tag eine Gerichtsvollzieher begleitet, da sind dann 4 Seiten draus geworden. Das ist sowas zum Beispiel, ich habe mehr gemacht, aber das ist schon etwas, was mir immer Freude gemacht hat, etwas zu beobachten, etwas zu beschreiben und daraus auch eine nachvollziehbare Geschichte zu machen. Also was die Leute gerne lesen, weil sie, wenn sie es lesen, nachvollziehen können. Das ist so etwas, was mir immer Freude gemacht hat. Und zum Krimi-Schreiben, ja, das war so eine spontane Idee. Also ganz spontan, wenn ich ehrlich bin, war es nicht. Ich habe mal einen Krimi geschrieben, der in Hahn spielte, nicht ganz fertig. Habe das Exposé und schon die ersten Kapitel mal an eine, wie nennt sich das, Literaturagentin geschickt. Die hat dann freundlich zurückgeschrieben, so nach dem Motto, passt nicht ganz, vielleicht üben Sie noch ein bisschen, versuchen Sie es später nochmal, so zwischen den Zeilen. Und dann hatte ich auch keine Zeit, denn mein Beruf war schon sehr auslastend. Und Jahre später, weg war die Idee ja nie, saß ich in Prisian, das ist ein kleines Dorf in Südtirol, so 350 Einwohner, wo ich seit 40 Jahren Urlaub mache. Ich bin ziemlich langweilig, was das angeht. Immer die gleiche Pension, am liebsten das gleiche Zimmer und ich weiß auch, wo was zu essen gibt. Also ich bin immer sehr gerne in dieser damals sehr stressigen Berufszeit dahin gefahren, wo ich mich entspannen konnte. Und das geht nur, wenn ich etwas schon kenne. Und dann saß ich in dieser Pension auf einer Bank, guckte ins Blaue und las eine Zeitung, die heißt dort Dolomiten, die Tageszeitung. Und dann war ein Unfallbericht drin, das passiert da häufig, dass Trecker umfallen und der Mensch, der auf dem Trecker sitzt, dann da drunter gerät. Die sind nicht immer alle gleich tot. Aber ich dachte, was ist denn, wenn man einen Trecker manipulieren würde und der Mensch stirbt tatsächlich? Und dann war so der erste Plot schon da. Und dann gab es noch eine Geschichte über einen Erbstreit.
Ja.
Ja, und beides zusammen passt. Und das ganze andere drumherum, dieses Lokalkolorit, das hat mir die damalige Vermieterin nahegebracht. Sie müssen denken, ich bin seit 85 da gewesen. Der erste Krimi ist 2010 erschienen, also da liegt eine ziemliche Bandbreite an Erzählstoff zwischen. Und all das, was sie uns erzählt hat über ihr Leben, das floss in dieses erste Buch ein, weil ich hatte diese Geschichte plötzlich präsent. Das ist eigentlich magisch.
Das ist es, ja.
Und so komme ich zum Schreiben. Und dass das dann ein Erfolg wurde, konnte ich ja nicht wissen. aber es ist eingeschlagen. Es gab auch keine Regionalkrimis in Südtirol bis 2010.
Da haben Sie Ihre Lücke dann gefunden.
Ja, ich habe nicht direkt eine Lücke gefunden, gesucht, aber gefunden in der Tat. Oder das hat mich gefunden, ich weiß das nicht so genau. Es kam ja quasi über mich. Ja. Die Lust am Schreiben war da. Und dann kam die Geschichte und die Geschichte ist gut aufgenommen worden und dann sollte ich gleich 2 Krimis schreiben. Also in einem Jahr 2 rausbringen, sonst wäre das schon 2009 erschienen, der erste Band. Aber so ist auch gut.
So ist auch gut, ja. Mhm. Beschreiben und erzählen, ja, denn Ihr Krimi ist quasi auch ein versteckter Reiseführer. Wenn man sich die verschiedenen Orte in den jeweiligen Bänden einmal anguckt, jeder Band spielt ja in einem anderen Ort. War das beabsichtigt oder hat die Geschichte da quasi so ein Eigenleben entwickelt, dass sich daraus auch ein eigener Reiseführer quasi ergeben hat?
Ja, es entwickelt sich in der Tat. Also ganz geplant habe ich das nicht von Anfang an. Ja. Wobei ich mir schon dachte, wenn man die Orte so nimmt, wie sie sind und so beschreibt, wie sie sind und auch die Menschen vielleicht mit einbauen, die dort leben, dann kann das schon bei Lesern dazu führen, dass sie da hinfahren und sich das angucken.
Ja.
Und genauso ist es auch gekommen. War mir am Anfang nicht ganz so bewusst, dass das so gut funktioniert, aber ich kenne inzwischen Stammleser, die reisen die Krimis nach. Die kaufen sich das Buch und sagen dann, jetzt machen wir diese Tour, Band 8, Band 10, Band 12 und fahren das ab und schauen sich alles an. Und ich erwähne ja in meinen Danksagungen hinten immer, wer mir geholfen hat, wo ich war. Und es gibt auch einige Leser, die mir schreiben, dass sie zuerst hinten lesen, um zu sehen, was es Neues gibt.
Ah, okay.
Also es Konzept funktioniert, konnte ich anfangs nicht wissen, aber ich habe mir gedacht, dass das den Leuten Spaß macht, die das lesen.
Ja.
Denn wenn ich lese ja auch Regionalkrimis, Dinge oder Orte wieder finde, die ich in den Krimis gelesen habe, dann habe ich so ein doppeltes Erlebnis. Den eigenen Eindruck und das Bild, was ich mir übers Lesen gemacht habe. Und so geht es wahrscheinlich meinen Leserinnen und Lesern auch. Und zum Schluss war es völlig beabsichtigt. Am Anfang war es mehr so ein Zufallsprodukt.
Ja.
Aber es funktioniert.
Sehr cool. Was lesen Sie so für Krimis? Oder allgemein für Bücher?
Ja, also ich habe zu Hause ein paar Bücher.
Ein paar Bücher. Ich habe es gerade eben schon von Ihnen gehört. Ja, also das eigentlich ist alles Regallabyrinth.
Vor allen Dingen ist es, ja, ist ein, ja, genau. Ich habe meine gesamte Lesebiografie aufgehoben, von Kindesbeinen an. Meine Frau ist verzweifelt, weil der Platz ist nicht da, die es eigentlich bräuchte. Und was lese ich? Also wenn man jetzt so die Anteile sieht, Krimis sind der absolut kleinste Anteil. Das ist vielleicht so 10%. Ich lese schon Krimis, habe auch Spaß an manchen Autoren, aber so richtig gepackt hat mich dieses Genre selber nicht.
Oh, okay.
Ja, das gibt's aber oft bei Krimi-Autoren.
Ja.
Die meisten Bücher, die ich lese, sind Sachbücher. Ich habe riesige Wände voll Sachbüchern. Verschiedene Themen, was mich halt so ist, fasziniert.
Ja.
Rund um die Gehirnforschung finde ich super, rund um verschiedene psychische Abartigkeiten, das finde ich super. Hat Spaß, das zu lesen, auch das zu verstehen. Und sehr viel philosophische Bücher, dann ganz viel über Meditation und die Welt des Buddhismus, das hat mich immer schon fasziniert. Dann viele Geschichtsbücher. Ich könnte jetzt fortfahren, da gibt es schon eine ganze Menge. Und es ist ja so, wenn ich so ein Buch lese, fallen mir eigentlich immer Geschichten ein, die man daraus schreiben könnte. Also von daher schöpfe ich aus diesen Büchern die meisten Ideen. Natürlich habe ich auch Autoren der normalen Belletristik, die ich toll finde. Und ja, die lese ich auch schon mal hier und da. Juli C. ist zum Beispiel ein Beispiel, die finde ich die Sprache sehr schön. Die gefällt mir ausgesprochen gut und von der habe ich, glaube ich, alles gelesen. So zum Beispiel. Und wenn ich einmal angefangen habe, einen Autor, eine Autorin zu mögen, dann habe ich auch irgendwann bald alle Bücher von ihr oder von ihm im Regal stehen. Und die meisten von denen habe ich auch gelesen. Ich gebe zu, einige liegen auf dem Stapel der ungelesenen Bücher. Der ist auch relativ groß. Aber ich kann auch nicht in die Buchhandlung reingehen und nichts kaufen. Das kann ich nicht. Ich finde immer was und weiß genau, das schaffe ich jetzt gar nicht zu lesen. Aber irgendwann kommt die Zeit. Und das ist auch so. Immer dann, wenn ich nach einem Thema suche, gucke ich in meine wirre Welt der Bücher, Stapel und picke genau das Buch raus, was mich auf die nächste Idee bringt. Das funktioniert komischerweise seit Jahren zuverlässig. Man mag es Zufall nennen, Glück oder was weiß ich. Vielleicht ist es einfach nur, tja, Zufall? Ja, nee, es ist, glaube ich, kein Zufall. Die liegen ja da, weil sie irgendwann angefasst werden wollen.
Mhm.
Und der Zeitpunkt kommt immer.
Ja.
Man muss nur dran glauben.
Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Ja. Aber so erfüllt jedes Buch auch nochmal seine Aufgabe quasi bei Ihnen. Und es lohnt sich, die da nicht auszusortieren.
Natürlich nicht. Das wird kein Buch wird aussortiert.
Nein, auf gar keinen Fall.
Eine Frau tut das. Sie liest ein Buch und wenn es ihr gefällt, dann behält sie es.
Ja.
Und wenn es ihr nicht gefällt, dann stellt sie es in den Bücherschrank oder verschenkt es in ihre Freundinnen und Freundesgruppe und so. Die gibt alles weg.
Ja.
Ich könnte das gar nicht.
Oh, das kann ich tatsächlich aber auch, ja. Bücher weitergeben.
Ja.
Irgendwann ist der Raum halt einfach voll.
Ja.
Ja. Es sei denn, man hat ein Bücherla- oder ein Regallabyrinth, so wie Sie.
Genau.
Sie haben aber eben schon erzählt, es gibt Leser, die ihre Geschichte quasi nachreisen.
Ja.
Klar, die Romane spielen an realen Orten. Man trifft dort aber auch reale existierende Menschen an.
Ja.
Welche Charaktere in Ihren Büchern sind denn von realen Personen quasi abgebildet? Welche gibt es wirklich im realen Leben?
Also es gibt eine ganze Menge und die nehmen zu. Also mittlerweile ist der Anteil der realen Personen größer als der Anteil der fiktiven Personen. Mhm. Wobei alle reale Personen, echte Südtirolerinnen und Südtiroler, natürlich gefragt werden. Die sind auch meistens die mir geholfen haben bei der Recherche.
Ja.
Also wenn ich ein Thema recherchiere, weil ich ja immer ein Hintergrundthema habe, das ist das, was mich eigentlich interessiert. Ich sag mal Sachbuch, ne?
Ja.
Dazu lese ich auch ganz viele Sachbücher zu diesen Themen.
Mhm.
Und dann brauche ich Fachleute, die mir das erklären.
Mhm.
Und wenn die Lust haben, dürfen die in einer Rolle mitspielen. Aber es ist eine Rolle, in der sie eindimensional auftauchen.
Ja.
Wenn wir zum Beispiel den Dekan, also den Dekan von Kaltern nehmen, dann ist der auch Dekan von Kaltern und huscht gern durchs Bild. Dann kenne ich den sehr persönlich, Alexander Reich heißt der und wir kennen uns seit 2010, also seit der ganzen Krimi-Reihe.
Ja.
Und der spielt auch mit in dieser Rolle. Er sagt dann was im Dialog, aber man erfährt nichts über seine Denkweise, über seinen Charakter erfährt man auch nichts.
Mhm.
Das sind so eindimensionale Figuren, die aber durchaus mit ihren Dialogen den Handlungsablauf stützen. Und die kriegen auch vorher alle Szenen, in denen sie vorkommen, zu lesen und genehmigen mir das.
Mhm.
Auch schriftlich, muss ich schon gegenüber dem Verlag nachweisen.
Mhm.
Aber das hat sich auch so ergeben, das war gar nicht so geplant. Das fing an, als ich meine Vermieterin aus dem Pension, wo ich immer wohne, gefragt habe, ich habe sie reingeschrieben, so als kleines Dankeschön in den ersten Band, habe ich das auch gezeigt, hat sich geehrt gefühlt.
Mhm.
Und danach hat meine Frau die Idee gehabt, beim zweiten Band, ach, schreib doch die Kinder rein, mach doch so eine kleine Bullaubü-Geschichte, so kleine Streiche.
Mhm.
Dann habe ich natürlich die Mutter gefragt, die sagte, ja, kannst du machen. Und dann beim Vorstellung dieses Bandes war ein Radiomoderator, derjenige, der die Laudatio hielt. Und dann nach dem dritten Wein stupste der mich an und sagte, hör mal Ralf, im nächsten Krimi finde ich aber auch statt, ne? Schreib's mich da rein. Und dann sagte die Frau vom Verlag, hör mal, das ist super, der Mann ist super berühmt in Südtirol, den schreibst du da rein. Da sag ich, wie soll ich das machen? Ach, das machst du schon. Da habe ich den dritten Band aber schon fertig gehabt. Dann habe ich den halt aufgemacht, den dritten Band, habe den Radiomoderator da reingetan mit einer kleinen Dialogszene, fertig gemacht. Und dann rief die Dame vom Verlag mich an und sagte, hör mal Ralf, der hat einen Chef. Du kannst nicht den da reinsetzen, ohne den Chef zu erwähnen. Tu den da auch da rein.
Oh,
sag ich, ich kenne ihn doch gar nicht.
Mhm.
Er sag ich, das wirst du schon hinkriegen. Google den mal den Namen und dann wirst du schon was herausfinden.
Mhm.
Also habe ich das gemacht. Hab den Krimi wieder aufgemacht.
Ja.
Hab den Chef da reingetan. Der wusste von nix.
Okay.
War bei der Buchvorstellung völlig überrascht, dass er plötzlich im Krimi auftauchte.
Ach, wie schön.
Ja. Und seitdem ist das Konzept geworden, weil es sich gut angefühlt hat und die Leute Spaß hatten.
Ja.
Und dann ist das wirklich so gekommen, dass immer mehr Leute auch, ich sag mal, mir nicht nur geholfen haben bei der Recherche, sondern sich auch gefreut haben, wenn sie als Figur mit Name, mit echtem Namen im Krimi kurz durchs Bild huschen durften. Mir hat das Spaß gemacht und den Leuten auch, bis heute.
Das ist ja cool. Vor allem, einfach dann noch jemand sagt, ja, ich möchte aber auch gerne mit eingearbeitet werden.
Das hat sich dann in der Folgezeit öfter angestellt. Ich hatte richtige Bewerberlisten. Ich Strich hat das gar nicht alles mehr geschafft.
Und dann mussten sie die ganzen Bewerbungen alle jeweils ablehnen oder ja, zusagen.
Nein, also es war ja keine schriftliche Bewerbung.
Schon,
ne?
Klar. Das ist die, die metaphorische.
Die haben dann halt Spaß dran gehabt und haben gesagt, ach ja, wenn du möchtest, könnte ich. Viele habe ich auch gerne genommen. Manche habe ich halt nicht, hat dann nicht reingepasst. Hätte ich auch gerne gemacht, wenn ich den, die Krimireihe weiterschreiben würde.
Ja.
Waren 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dann hätte ich die alle drin und ich könnte noch mehr reinschreiben. Okay. Aber jetzt ist Schluss und jetzt müssen uns alle damit leben, dass wer jetzt nicht drin ist, nicht mehr reinkommen kann.
Jetzt ist vorbei.
Ja.
Okay. In ihren Südtirol-Krimis gibt es aber nicht nur reale Orte, reale Charaktere, sondern es wird auch Tradition, Brauchtum und Lebens- und Denkweise der Südtiroler mit eingearbeitet. Mhm. Welche Lebens- und Denkweise hat sie denn besonders beeinflusst? Oder gibt es da irgendetwas, bei dem sie sagen, oh, das überzeugt mich jetzt sehr?
Das ist eine Frage, da könnte ich jetzt mehrere Stunden drüber reden. Aber
bitteschön.
Ja, also Südtirol ist anders als hier Deutschland zum Beispiel. Das ist ja, man muss die Geschichte verstehen, gehörte zu Österreich-Ungarn. Und dann kam der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg haben die Italiener gesagt, ja, also wir haben ja gewonnen, Österreich-Ungarn hat verloren, als Kriegsbeute hätten wir gerne Südtirol. Das ist, Südtirol ist ein abgerissenes Land. Ne? Da gibt es ja noch Osttirol, Nordtirol, das ist ja alles noch bei Österreich, beim jetzigen, heutigen Österreich.
Mhm.
Und Südtirol ist ja quasi als Kriegsbeute an die Italiener gefallen.
Ja.
Das ist, stellen Sie sich mal vor, Zweiter Weltkrieg und die Niederländer hätten als Kriegsbeute Nordrhein-Westfalen gekriegt. Dann hätten die vergleichsweise irgendwann uns zwangsholländisiert, wie die Südtiroler zwangsitalienisiert wurden. Wir mussten holländisch sprechen. Alle Namen mussten holländisch klingen. Die Grabsteine wurden umgemeißelt. Die Nachnamen wurden hollandisiert. Die Straßen wurden umbenannt. Die Schulen, nur noch holländische Schulen. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn das so gekommen wäre, was hätte das mit uns gemacht? Genau das ist mit Südtirol passiert. Und das macht was mit den Leuten. Ja, die fühlten sich ja nie als Italiener. Die haben den Ersten Weltkrieg übrigens auch kriegstechnisch gewonnen gegenüber den Italienern. Aber das ist ja ausgehandelt worden in den Friedensverhandlungen. Da haben die nicht mitzureden gehabt. Und dann haben die, und das fand ich sehr faszinierend, das sind ja nur 500.000 Leute, damals waren es noch weniger, die es betroffen hat. Die haben Widerstand geleistet, innerlich sowieso, weil sie es nicht wollten. Und dann haben sie versucht, über die Politik, über einen langen, zermürbenden Prozess, eine Autonomie den Italienern abzutrotzen. Das ist ihnen letztendlich gelungen. Der Weg dahin hat Jahrzehnte gedauert, gibt viele berühmte Namen. Und das hat was mit denen gemacht. So, und das ist wieder etwas, das muss man auch verstehen. Da gibt es Heimattümelndes, was ich von außen betrachtet, das fremdet mich an, aber ich kann es verstehen. Das macht auch was mit dem Charakter der einzelnen Südtirolerinnen und Südtiroler. Es gibt auch Parteien, die das befördern. Es gibt auch den Schützenbund, der das befördert. Das ist nicht so wie bei uns die Schützenbünde. Das hat was sehr Politisches auch. Es ist etwas anderes. Und man muss eins noch sehen, Südtirol ist im Wesentlichen eine dörfliche Struktur. Es gibt nur 5 Städte, wobei die kleinste Stadt gerade mal 1000 Einwohner hat. Ne? Nur mal so zum Vergleich. Und die Dörfer sind meistens kleiner. Es gibt auch größere Dörfer. Ein Beispiel, Lana mit knapp 10.000, die nennen sich dann auch Marktgemeinde, aber sie sind dennoch ein Dorf. Und ansonsten große Städte, die größte ist Bozen mit 100.000 Einwohnern ungefähr, Meran hat 30.000, so wie Hahn, wo ich herkomme. Und dann gibt es noch Sterzing und dieses kleine Glurns. Das ist halt im Wesentlichen dörflich geprägt. Und wie das so ist, wenn sie mit 350 Leuten auf einem Haufen leben, ist der Verein ganz wichtig, Musikverein, Fischerverein, Schützenverein, Jagdverein, was es da alles so gibt, Musikverein, ganz, ganz wichtig. Da wird das soziale Leben gelebt. Das ist etwas, was man toll finden kann, wenn man da geboren ist. Wenn man, wie ich, als Großstädter da reinguckt, ist das befremdlich. Ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Die müssen sich ja alle gegenseitig in die Töpfe gucken, ob sie wollen oder nicht. Und deswegen, ja, das ist nichts Schlimmes, sondern es hat ja auch was Gutes. Die helfen einander. Da gibt es keinen, der in Stich gelassen wird. Das ist etwas, was man in der Stadt nicht erlebt oder selten erleben kann. Also es hat viele gute Seiten, viele schlechte Seiten. Und wenn ich schon mal gefragt werde, ob ich da hinziehen würde, könnte ich sagen, nein. Das ist nicht meine Welt. Ich bin da nicht groß geworden. Aber das zu beobachten, finde ich faszinierend. Auch wie die sich so im europäischen Kontext ihre Unabhängigkeit immer wieder erobert haben, verteidigt haben und vergrößert haben, ist eigentlich vorbildhaft für viele Minderheiten in einer europäischen Situation. Nicht? Also es gibt ja viele Minderheiten eigentlich überall auf der Welt und in vielen europäischen Ländern. Und die Südtiroler haben einen Modus gefunden, da kann man viel von abgucken. Wird auch teilweise gemacht. Es gibt auch ein Forschungszentrum in Bozen, die EURAG, die sowas auch erforscht und auch teilt mit der übrigen Welt. Also Südtirol ist spannend. Ich sage immer, es ist ein kleines Reagenzglas. Mhm. Da kann man die Reaktion, wenn man zwei Stoffe hineintut und schüttelt, kann man die ja beobachten. Und das geht dann noch, weil es alles eng ist, die Leute bekannt sind, die Menschen nahbar sind, also auch die großen Politiker. Das ist alles nahbar. Das ist ja hier nicht möglich. Weil allein schon, wenn man hier die großen Politiker Deutschlands besuchen will, da kommt man ja durch die Phalanx der Personenschützer gar nicht durch. In Südtirol ist es anders. Ja, die kriegt man schon zu packen oder zu besuchen oder zu sehen. Das ist alles sehr, sehr, ja, halt noch sehr menschlich, sehr dörflich, hat auch Nachteile. Aber es ist interessant. Deswegen, also Südtirol, man kann viel darüber erzählen. Man muss es mal erleben. Aber so als Tourist zwei Wochen mal dahin fahren und das Schöne sehen, dann kriegt man das nicht mit. Da muss man schon einsteigen. Mhm. Mit den Leuten reden, Leute kennenlernen, genau hinhören, zwischen den Zeilen hören. Dann kriegt man das ein oder andere mit. Und ich bin jetzt 40 Jahre unterwegs und möchte behaupten, ich weiß noch immer nichts. Also ich halte das für ein kleines, aber auch sehr kompliziertes Land.
Also nochmal 40 Jahre nach Südtirol. Nee.
ich bin jetzt 65, das wäre natürlich toll, wenn ich bis 105. Aber ich gehe mal, davon aus, dass ich noch gute 20 Jahre habe und dann müssen wir mal gucken, was noch kommt. Ne?
Ja. Auf Ihrer Homepage geben Sie auch noch eine sehr interessante Empfehlung, beziehungsweise auch sehr kreativ, muss ich sagen. Denn Sie haben dort verlinkt, kulinarische Tipps in Südtirol finden Sie hier. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich bin da drauf gegangen. Ich hatte jetzt erwartet, dass Sie uns hier ein paar Kochtipps geben, ein paar Rezeptinfos. Aber Sie geben dort Infos, wo man am besten einkehren kann und speisen kann, nette Lokaltipps, das Ganze verpackt auch wieder in einer Geschichte, passend mit Ihrem Kommissar, der ja nun mal der Protagonist ist. Meine Frage, wann kommt denn jetzt Ihr Kochbuch zu den Büchern raus?
Also die Idee dazu gibt's natürlich schon lange, aber ich glaube, ich mache das nicht. Das ist schon sehr aufwendig und da muss man auch überlegen, ob man sowas machen möchte. Es gibt ganz, ganz viele super Kochbücher. Es gibt ganz, ganz gute Restaurantführer für Südtirol. Also eigentlich braucht's das nicht. Der Hintergrund dieser kleinen Verlinkung ist folgender. Mhm. Es haben Leser den Verlag angeschrieben und gesagt, in jedem Buch gibt's Lokale, wo die Protagonisten, also die Figuren, essen gehen. Das stimmt. Ich esse ja selber furchtbar gerne und das ist eines der härtesten Teile meiner Recherche. Ich muss das alles vorher probieren. Und nehmen dann auch gerne die Leser mit an diese Orte. Und die hätten gerne mal so eine Auflistung gehabt, weil die nicht immer alle Bücher durchblättern wollten. Deswegen haben wir das gemacht. Also überall da, wo mal der Kommissario oder seine Figuren essen waren, das habe ich da aufgelistet. In der Tat, in so ein kleines Gespräch. Und da ist aber auch keine Wertung drin. Da müssen die Leute schon selber gucken, weil man muss auch sehen, manchmal ist ein Lokal, was ich da beschrieben habe oder wo ich die Adresse angegeben habe, auch gar nicht mehr existent. Die machen auch schon mal zu. Na, nur ich bin jetzt nicht der, der da hinterherhakt und guckt, den muss ich jetzt rausnehmen und so. Nein, die Menschen, die da hinfahren, werden es schon sehen. Und sie müssen vor allen Dingen selber sich ein Urteil bilden. Ich kann nur sagen, ich war überall, hab da überall fantastisch gegessen. In Südtirol ist man wirklich überall fantastisch. Es gab nie eine Enttäuschung in allen 40 Jahren. Das muss man sich mal wegstecken. Die haben in Südtirol die größte Dichte der Sterneköche europaweit. Mhm. Unglaublich. Also da gibt es 3 Sterneköche, 2 Sterneköche, einen Haufen, 1 Sterneköche auf ganz kleinem Gebiet. Das ist schon fantastisch. Und das strahlt ab auf die gesamte übrige Gastronomie. Die geben sich alle unglaublich viel Mühe und haben die auch super Produkte, die sie verwenden können. Und es gibt ja die Einflüsse der österreichischen Küche, also Knödel, Kaiserschmarrn. Dann gibt's die, ich sag mal, die bäuerliche Armutsküche, was die eben aus dem wenigen, was sie hatten, gemacht haben. Und es gibt den italienischen Einfluss, seitdem sie okkupiert sind. kann man nur sagen, dieser Mix ist fantastisch. Und die Köche und die Köchinnen dort, die leisten Hervorragendes. War auch für mich Grund, mal die Geschichte der Kulinarik so ein bisschen nachzuspüren. Mhm. Da gab es sogar den ersten Sternekoch Italiens mal in einem Tal, das muss man sich vorstellen, ein Sackgassental, das Ultental. Am Ende des Ultentals gab es so eine klitzekleine, ja, wie soll ich sagen, Räumlichkeit, das Restaurant Enzian. Das war eigentlich eine Kantine für die Arbeiter, die damals an den Stauseen dort gearbeitet haben. Und dieser Koch, der hatte aber mehr Ambitionen, der konnte alles kochen. Vor allen Dingen hatte der immer Spaß an wirklich interessanter, ausgefallener Küche. Alles selbst beigebracht. Ganz toller Typ, ist irgendwann tödlich mit dem Flugzeug verunglückt. Aber der hat sich den ersten Stern da erkocht. Und das muss man sich so vorstellen. Es gab dort einen Mord im Ultental. Im Pfarrhaus ist eine Frau umgebracht worden. Der Pfarrer wurde als Mörder vermutet, wurde aber nie nachgewiesen. Der Mörder läuft heute noch frei rum. Wer es war, man weiß es nicht. Und diese schreckliche Geschichte hat Journalisten dahin geholt, weil das wollten sie berichten. Und die wollten essen. Und es gab nur ihn und es gab daneben noch eine, die hieß Knödelmeudi. Die machte irre gute Knödel. Aber er kochte feiner. Und der hat die beköstigt. Und die haben dann darüber geschrieben, wie toll das da ist und wie lecker und wie köstlich. Und da hinten erwartet man das gar nicht. Da gab es nicht mal eine geteerte Straße hin. Da gab es einen Holperweg bis dahin. Und plötzlich sprach sich das rum. Dann kamen irgendwelche Leute, die gerne gut essen, auch von diesen Michelin-Testern waren da und dann plötzlich flog Andreotti mit Hubschrauber rein und ließ da landen und sowas brachte den in Ruhm und der konnte sich vor Gästen nicht mehr retten und der wurde immer besser und immer besser und immer besser. Das ist eine tolle Geschichte und die habe ich als Aufhänger genommen für eines meiner Krimis und habe daran so auch ein bisschen die Geschichte der Kulinarik Südtirols erzählt, von der Armutsküche zur Sterneküche. Das macht Spaß, sowas zu erleben und ich hatte auch Leute, die mir das sehr gut erklären konnten, die da gelebt haben, die da einheimisch sind. Und ich habe auch mit seiner Witwe gesprochen. Und die hat mir auch netterweise mal ein Silvestermenü herausgeholt. Das war vielleicht das erste oder zweite, was er gemacht hat. Das damals noch in Französisch, weil das war die Sprache der Feinschmecker. Das liest sich toll. Ich habe da mit dem Buch gesessen, habe das übersetzt. Ich kann kein Französisch. Aber ich habe dann herausgefunden, was es war. Und ich muss schon sagen, der hat damals schon genial gekocht.
Cool. Ja. Okay, ja, schade, dann können wir nicht mit einem Kochbuch rechnen, leider.
Ich mache es bestimmt nicht, vielleicht macht es ein anderer. Ich habe einen befreundeten Gastrosophen, nenne ich ihn mal, der schreibt viele Bücher über Wein, auch über das Kochen. Der könnte das machen.
Dann überzeugen Sie ihn.
Der hat die Kapazität und der hat auch einen super Fotografen, den braucht man ja auch.
Ja.
Und der hat schon mehrere Sachen geschrieben, da muss ich sagen, wenn der das in die Hand nehmen würde, würde ich mich freuen. Aber ich selber mache das nicht, nein.
Okay. Sie schreiben kein Kochbuch, aber Sie geben noch mal eine Lesung bei uns.
Ja, da freue ich mich drauf. 4.9.
auch, genau. Am 4.9. wieder bei uns im Bücherlager, wo wir uns auch gerade aufbehalten.
Ja.
Nur im Büroraum, genau, 4.9. Die Tickets gehen heute beim Tag der Aufnahme auch endlich online. Also beim Tag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge.
Liebe Leute, draußen auf eurem Bildschirm.
Genau.
Genau. Seid schnell. So groß ist der Lagerraum hier nicht.
Das stimmt allerdings. Die Ticketsanzahl ist natürlich begrenzt. Tickets bekommt ihr auf solingenlive.de und natürlich bei uns in der Buchhandlung. Entweder ihr bucht euch die selber online oder ihr kommt zu uns in den Laden. Wir drucken die euch natürlich sehr gerne aus. Ja, und wir freuen uns dann auf den 4.9.
Ich mich aber auch.
Wunderbar. Herr Neubau, vielen Dank für dieses Interview.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich, mir auch. Dann, liebe Podcast-Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal im September wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.